Wir befinden uns in der Serie zum Galaterbrief. Und meine Frage ist, wer von euch hat in der letzten Woche Galater 2 mindestens einmal gelesen? Okay? Ausbaufähig. Warum machen wir das? Warum ist es uns so wichtig, dass ihr lernt, in der Bibel zu lesen? Weil Gott gesagt hat, ich spreche. Und ich möchte Beziehung zu dir. Und ich möchte, natürlich bin ich dafür da, für deine Notrufe, die du immer wieder machst, wenn gerade etwas nicht läuft oder so. Aber ich möchte mit dir Beziehung haben, ich möchte mit dir reden. Es soll nicht nur eine Einbahnstraße sein, sondern eine Zweibahnstraße. Und wie redet Gott zu uns? In erster Linie und vor allen Dingen durch sein Wort. Und dann sagst du, okay Kai, ich bin ja einmal in der Woche, bin ich im Gottesdienst. Naja, einmal im Monat. Naja, einmal im Quartal. Das muss doch eigentlich reichen. Vielleicht reicht es, wenn du dein Leben lang ein Babychrist bleiben möchtest. Dann reicht es vielleicht. Aber Gott möchte, dass jeder von uns zu einem mündigen, selbstbewussten, selbstdenkenden, selbsterwachsenen, selbstverantwortlichen Menschen wird. Und wie wirst du zu einem selbstbewussten, mündigen, erwachsenen Menschen? Erwachsenen Christen, nur indem du wirklich lernst, dich damit zu beschäftigen und Gott durch sein Wort zu dir reden zu lassen. Deswegen ist uns diese Predigtserie so wichtig. Immer mal wieder im Jahr nehmen wir uns ein Buch vor und sagen, Leute, liest. Und von daher ist es meine Einladung an euch. Nein, es ist meine leidenschaftliche Bitte an euch, dass ihr in der nächsten Woche eure Bibel in die Hand nimmt und Galater 2 mehrmals liest. Und wer keine Bibel zu Hause hat oder sagt, diese alte Bibel, die sagt mir nichts, wir haben diese Bibel draußen liegen, nehmt euch eine mit und liest dieses Kapitel. Weil Gott gesagt hat, er wird durch dieses Wort zu euch sprechen. Von daher, lasst uns beten. Wir haben ihm gesungen, Jesus, wir brauchen deine Worte. Wir brauchen nicht Kais Worte. Wir brauchen deine Worte. Ja, und du hast gesagt, dass du hier durch dieses Buch zu uns reden möchtest. Und wenn wir es jetzt aufschlagen, gute heilige Ruach, dann bitten wir dich um das Wunder, dass dieses Wort anfängt zu uns zu sprechen. Dass es in unser Herz hineinfällt, uns bewegt und uns verändert. Weil das ist, was du tun möchtest. So laden wir dich ein. Heilige Ruach, wirke unter uns, sprich zu uns. Amen. Wir lesen das Kapitel gemeinsam durch und ich werde immer mal zwischendrin kurz was dazu sagen. Ihr könnt hier mitlesen. 14 Jahre später kam ich wieder nach Jerusalem. Damals begleiteten mich Barnabas und Titus. Der Grund für diesen Besuch war, dass Gott mir zu verstehen gegeben hatte, ich sollte den führenden Männern in der Gemeinde den Inhalt meiner Lehren vorlegen, die ich unter den nichtjüdischen Völkern verkündigte, um von ihnen zu erfahren, ob ich vielleicht falsch lag und bislang nur eine nutzlose Lehre verbreitet hatte. Es ging vor allen Dingen darum, ob jemand, der als Nichtjude Christ geworden war, sich vor seiner Taufe beschneiden lassen und das jüdische Gesetz halten muss, oder ob er davon befreit ist. Nun, damals hat auch nicht einer darauf gedrängt, Titus beschneiden zu lassen, obwohl er doch ein nichtjüdischer Grieche war und bei mir dabei war. Es ist also nicht so, wie manche falschen Brüder behaupten, die sich bei euch eingeschlichen haben und denen die Freiheit, die ich euch verkündet habe, von Anfang an ein Dorn im Auge ist. Freiheit. Hier taucht dieses Wort das erste Mal auf im Galaterbrief. Und er wird 13 Mal dieses Wort benutzen, so oft wie in keinem anderen Brief. Und deswegen auch unsere Predigtserie zur Freiheit befreit. Die Urerfahrung des israelischen Volkes war damals, dass Gott sie aus der Sklavenschaft in Israel befreit hat. Das war das Urdatum. Da haben sie Gott als Befreier erlebt. Und Gott stellt sich so vor, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft befreit hat. Gott ist ein Befreier. Er befreit dich von jeglichen Fesseln in deinem Leben. Er befreit dich von deinen Bindungen an Prestige, an Geld und an Macht. Er befreit dich von deiner Abhängigkeit von der Meinung anderer Menschen. Er befreit dich von der Last deiner Vergangenheit, von aller deiner Schuld. Er befreit dich von deinen Süchten. Er befreit dich von deinem Egoismus, deiner Angst, zu kurz zu kommen, von deinen Minderwertigkeitsgefühlen. Er befreit dich von allen deinen Sorgen. Wenn du Gott noch nicht als Befreier erlebt hast in deinem Leben, hast du Gott noch nicht erlebt. Wenn du Gott noch nicht als Befreier in deinem Leben erlebt hast, hast du Gott noch nicht erlebt. Menschen zu befreien, das ist seine Expertise, das ist sein Fachgebiet, das ist seine Leidenschaft. Und er möchte nichts lieber tun, als Menschen zu befreien. Dafür ist ihm kein Preis zu hoch. Dafür hat er den Tod auf sich genommen. Weil wir Menschen aber nicht ohne weiteres frei für die Freiheit sind, kann uns dieser Schritt in die Freiheit sehr verunsichern. Wir haben Angst vor verschwimmenden Grenzen, vor mangelnder Klarheit, vor der Last der Eigenverantwortung. Und darum wählen wir immer und immer und immer und immer wieder die Bindung, weil sie uns Sicherheit gibt. Genauso wie die Galater. Natürlich ist es einfacher zu sagen, okay, es gibt diese 613 Gebote, ich halte mich daran, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und daher kämpft Paulus so leidenschaftlich darum, dass er sagt, lasst euch nicht wieder in eine Bindung hineinführen. Wir lesen weiter. Sie wollten mich und damit auch euch dieser Freiheit in Christus berauben und euch unter das Joch des jüdischen Gesetzes zwingen. Aber ich habe nicht einen Augenblick lang nachgegeben, damit für euch die frohe Botschaft wirklich froh bleibt. Damit für euch die frohe Botschaft wirklich froh bleibt. Keiner von denen, die in der Jerusalemer Gemeinde Rang und Namen haben, hat mir irgendwelche Auflagen gemacht. Nicht, dass ich viel auf Leute geben würde, die zu hohem Ansehen gekommen sind. Gott lässt sich von niemandem beeindrucken. Aber es ist mir wichtig, dass die leitenden Brüder mir keinerlei Regeln auferlegt haben, sondern noch einmal ausdrücklich den Dienst an den Nichtjuden anvertraut haben. Genauso wie Petrus seinen Auftrag vor allem unter den Juden sieht. Denn für alle war offensichtlich, dass Gott meine Arbeit unter den Nichtjuden genauso gesegnet hatte, wie die von Petrus unter den Juden. Als sie erkannten, dass Gott meinen Dienst gesegnet hatte, besiegelten Jakobus, Petrus und Johannes, die Säulen der Gemeinde, per Handschlag ihren Auftrag, dass Barnabas und ich zu den Nichtjuden gehen sollten, sie aber zu den Juden. Sie baten lediglich darum, dass wir uns auch um die Armen kümmern sollten, was ich bis heute mit vollem Eifer tue. Das Evangelium, die frohe Botschaft soll froh bleiben, von der lasst euch befreien. Paulus ist keinen Schritt zurückgewichen, hat keinen Kompromiss geschlossen hier. Gott hat uns vom jüdischen Gesetz befreit. Wir müssen uns nicht beschneiden lassen. Wir müssen nicht den Sabbat heiligen. Wir müssen uns keine Speisevorschriften halten. Wir müssen nicht den Zehnten geben. Wir müssen nicht in den Gottesdienst gehen. Wir müssen gar nichts. Von den 613 Geboten, die Gott seinem Volk gegeben hat, hebt aber Paulus eins hervor. Achtet auf die Armen unter euch. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, kümmere ich mich oder kümmern wir uns als Gemeinde genug um die Armen? Wenn das das Einzige ist von den 613 Geboten, was Gott auf dem Herzen ist, tun wir das? Eifrig um Armen kümmern? Diese Frage wird mich noch lange beschäftigen. Aber soweit die schöne Theorie, wenn man sagt, okay, Paulus, gut gebrüllt, wie sieht das in der Praxis aus? Und das wird auf einmal sehr, sehr konkret. In den folgenden Versen. Später, als ich schon längst wieder in Antiochia war, kam Petrus ebenfalls dorthin. Doch er verhielt sich so unmöglich, dass ich ihm ganz offen die Meinung sagen musste. Es begann alles ganz harmlos. Zunächst hatte er ganz selbstverständlich mit den Nichtjuden unter den Gemeindemitgliedern Kontakt gepflegt und natürlich auch mit ihnen an einem Tisch gesessen. Als dann aber Personen aus dem engeren Umfeld des Apostels Jakobus kamen, ihr wisst, dass er zur konservativen Richtung in Jerusalem gehört und großen Einfluss hat, da zog sich Petrus tatsächlich von den nichtjüdischen Geschwistern zurück und achtete wieder auf die strenge Trennung zwischen ihnen und den jüdischen Gemeindemitgliedern. Der Grund war einzig und allein, dass er fürchtete, von den Judenchristen aus Jerusalem kritisiert zu werden. Und weil Petrus sich plötzlich so verhielt, schlossen sich ihm auch alle anderen an und taten so, als seien sie gesetzestreue Juden. Ja, sogar Barnabas, mein Freund, wurde von ihrer Heuchelei angesteckt. Oh, dachte ich, Petrus, was baust du hier für einen Bockmist? Was baust du hier für einen Bockmist? Also erst mit den Heiden Party feiern. Und sobald die Frommen auftauchen, die von allen Partys zurückziehen und von allen Heiden fernhalten. Was ein Heuchler. Aber dann fragte ich mich, wie hätte ich mich verhalten? Ganz konkret. Würde ich mich mit AfD-Leuten beim Italiener im Rathaus in Eschborn an einen Tisch sitzen? Würde ich mit Pegida-Leuten in aller Öffentlichkeit eine Pizza essen gehen? Bei denen vielleicht mehr Sauerkraut und Würstchen? Würde ich mit Nazis in einem Club den Abend gemeinsam verbringen? Für die Juden damals war die Tischgemeinschaft mit den Nichtjuden nicht nur ein No-Go, es war ein Gebot Gottes, das er sehr konkret gesagt hat, trennt euch. Von daher war es kein Wunder, dass Petrus, der damit aufgewachsen ist, auf einmal wieder ein schlechtes Gewissen bekommen hat. Aber wie ist in diesem Zusammenhang damals und bei uns heute zu verstehen, dass Jesus mit allen Menschen zu Tisch gesetzt hat? Und am liebsten mit den Sündern. Wie ist es zu verstehen, dass Jesus mit allen Menschen den Tisch geteilt hat, am liebsten mit den Sündern? Ihr merkt, es ist alles nicht ganz so einfach. Was macht Paulus? Als ich das mitbekam und mir klar wurde, wie sehr dadurch die Wahrheit der frohen Botschaft gefährdet wurde, stellte ich Petrus vor allen anderen zur Rede. Du bist doch Jude, oder nicht? Du hast dich aber bislang herzlich wenig darum gekümmert und gelebt wie die anderen nicht-jüdischen Christen auch. Und jetzt plötzlich sonderst du dich von diesen ab und gibst ihnen damit zu verstehen, dass sie nur Gemeinschaft mit uns haben können, wenn sie zuvor Juden werden und sich beschneiden lassen? Mit welchem Recht tust du so etwas? Ich bestreite ja nicht, dass wir als Juden in Bezug auf Gott eine besondere Stellung innehaben und in der Vergangenheit nicht wie die Heiden ohne das Gesetz leben mussten. Doch wir wissen auch, dass niemand von Gott angenommen wird, nur weil er die Forderungen des Gesetzes erfüllt hat. Nein, Gott nimmt uns an, weil wir unser Vertrauen auf seinen Sohn Jesus Christus gesetzt haben. So bin ich ja auch zu der Überzeugung gelangt, dass Gott uns annimmt, weil wir Jesus vertrauen und nicht, weil wir alle Forderungen des Gesetzes erfüllt haben. Denn das muss jedem klar sein. Nur durch die Befolgung des Gesetzes kann kein Mensch vor Gott bestehen. Wenn wir aber nun bekennen, dass wir nur durch unser Vertrauen auf Jesus von Gott angenommen werden, stellen wir uns damit auf eine Stufe mit allen anderen Völkern, denn wir haben ja keine eigene Leistung mehr, die wir vorweisen könnten. Wir sind mit einmal genauso schuldige Menschen, die durch die unverdiente Gnade angenommen werden, wie alle anderen auch, die das Gesetz nicht kennen. Und von daher fragt ihr euch vielleicht jetzt, ob Jesus dadurch nicht ungewollt der Sünde Tür und Tor geöffnet hat. Und das ist doch die große Angst vor der Freiheit. Dass damit die Sünde und damit meine egoistischen Süchte, meine egoistischen Bedürfnisse, meine Sehnsüchte Tür und Tor geöffnet sind und keine Grenzen mehr da sind. Stellt es euch einfach mal vor, morgen würde für die ganze Woche die STVO, also die Straßenverkehrsordnung, ausgesetzt. Und jeder darf tun, was er will, auf der Straße. Habt ihr ein Bild vor Augen? Morgen auf der Arbeit. Keine Gesetze mehr, alles frei. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und dieses Bild hatte Paulus vor Augen, als er gesagt hat, oder die anderen vor Augen, nicht Paulus, sondern die Petrus und die Galater, wenn nichts mehr gilt, ist dann alles frei? Von daher sind die Bedenken der Leute, die vor der Freiheit waren, durchaus zu verstehen. Und was sagt Paulus dazu? Wer so denkt, sagt er, hat noch nichts verstanden, was die Erlösung wirklich bedeutet. Das zeigt sich dann, wenn jemand, der eigentlich als ein von Jesus erlöster Mensch in der Freiheit vom jüdischen Gesetz leben darf, aber dann wieder unter das alte Joch zurückkehrt. Im selben Augenblick entlarvt ihn das Gesetz als einen Gesetzesbrecher und nichts ist mehr von der Erlösung vorhanden. Nein, der Tod Jesu hat es mir möglich gemacht, dem Herrschaftsbereich des Gesetzes zu entfliehen. Nur so kann ich wirklich vor Gott leben. Ich wurde durch meine Taufe mit in den Kreuzestod Jesu hineingenommen. Also lebe im Grunde nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich wurde durch meine Taufe mit in den Kreuzestod Jesu hineingenommen. Also lebe im Grunde nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser eine Satz ist der Dreh- und Angelpunkt von Paulus' Verständnis von Freiheit. Er sagt zum einen, durch die Taufe ist mein egoistisches, mein selbstverliebtes Ich gestorben und stattdessen lebt Jesus jetzt in mir. Eine ziemlich steile Behauptung, oder? Ich bin gestorben, aber Jesus lebt jetzt in mir. Was bedeutet das? Was bedeutet, dass ich im Grunde nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir? Zwei Punkte. Erstens bedeutet das, dass das Wesentliche beim Christsein in uns passiert. Wir werden von innen verwandelt. Und zwar wie? Indem wir Jesus immer ähnlicher werden. Wir bekommen sozusagen das Jesus-Navi einprogrammiert. Oder besser gesagt, das Jesus-Gen eingepflanzt. Und dieses Gen soll immer größer werden, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Wenn du also fragst, warum soll ich überhaupt Christ werden? Warum? Was ist das Ziel? Dann sagt Paulus ganz klar, du wirst verwandelt werden und wirst Jesus immer ähnlicher werden. Du wirst wie Jesus mit Gott umgehen, in der gleichen Vertrautheit. Du wirst wie Jesus mit anderen Menschen umgehen, mit der gleichen Liebe. Du wirst wie Jesus mit dir selbst umgehen, mit der gleichen Annahme. Das ist das, was wir vor Augen haben, wo wir hinwollen. Und Jesus sagt, deswegen Christus lebt in mir. Und das wird in uns passieren. Und zweitens, und das ist fast noch schöner, bedeutet Christus lebt in mir, dass seine Kraft, mit der er gelebt hat, in mir ist, in dir ist. Seine Kraft, mit der er Wunder getan hat, in mir ist, in dir ist. Seine Kraft, mit der er von den Toten auferstanden ist, in mir ist, wirksam ist, in dir ist, wirksam ist. Die gleiche Kraft Gottes in mir verändert mich. Bla bla bla, denkst du vielleicht, alles nur frommes Gerede. Wenn das stimmt, warum sehen wir dann so wenig davon im Leben von Christen? Wenn das stimmt, warum, lieber Kai, sehe ich so wenig davon in deinem Leben, Kai? Und ich muss mich selbst fragen, wenn ich ehrlich bin, warum sehe ich so wenig davon in meinem Leben? Meine Antwort? Weil ich, Kai, Jesus nicht Herr sein lasse über meinem Leben. Weil ich Jesus nicht Herr sein lasse über mein Leben. Weil mein kleiner, egoistischer, selbstverliebter Kai immer noch nicht ganz gestorben ist und immer noch zuckt und so tut, als ob es besser für Kai wäre, wenn Kai tut, was Kai für sich für richtig hält. Weil ich immer noch viel zu wenig frage, was würdest du tun, Jesus, sondern was tut dem Kai gut? Noch einmal, das Ziel ist klar, was Jesus für jeden von euch hat und für mich hat. Wir sollen werden wie Jesus, verwandelt werden. Das Wie ist auch klar. Er hat uns diese Kraft in uns hineingelegt, damit es in uns sich verändert. Und warum passiert so wenig? Weil Gott sagt, du entscheidest, Kai, wo du mich Herr sein lassen möchtest in deinem Leben und wo nicht. Weil deine Freiheit zu entscheiden ihm so teuer ist, so wichtig ist, dass er dich nie zwingen wird. Nie. Er wird dich dahin lieben. Dahin lieben. Dahin lieben. Aber deine Freiheit zu entscheiden, mache ich nicht. Immer. Das bleibt. Darum ist die Freiheit so wichtig und so wertvoll. Was also kann ich tun? Und damit kommen wir zum Ende. Was kann ich tun? Wird ziemlich frustrierend, oder? Also irgendwie so richtig kommt man nicht weiter. Was kann ich tun? Erstens, Martin Luther sagt, ich kann jeden Tag neu in meine Taufe hineinkriechen. Ich kann jeden Tag neu in meine Taufe hineinkriechen. Das heißt, mir jeden Tag neu bewusst werden, Kai, du bist so cool, du bist so geliebt. Da gibt es einen, der alles für dich gibt. Und das mir jeden Morgen deutlich zu machen, dass das stimmt. Und warum und wie mache ich das, indem ich in seinem Wort lese und es mir zusagen lasse? Ich glaube es mir doch nicht. Ich glaube doch nicht, dass ich kein so gut bin, dass jemand für mich sterben würde. Deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort zu lesen und das zu hören. Also das eine ist, kriege ich jeden Morgen neu in deine Taufe diese Zusage Gottes, dass er sagt, ja, ich will dich, mach was du willst, ich liebe dich. Das jeden Morgen sich wieder neu bewusst zu machen. Und das zweite ist, mach es dir zur Gewohnheit, immer wieder zu fragen, Herr Jesus, was würdest du eigentlich jetzt tun an meiner Stelle? Vielleicht wirklich, Herr Jesus, was würdest du tun? Wenn du nachher gleich aus dem Gottesdienst gehst und dir ein unbekannter Mensch aus diesem Gottesdienst über den Weg läuft, was würde Jesus tun? Wenn dein Mann oder deine Frau dich wieder nervt, was würde Jesus tun? Wenn mich morgen auf der Autobahn wieder ein Auto schneidet, mir wieder meinen Parkplatz weggenommen würde, was würde Jesus tun? Wenn morgen in der Schule deine Freunde andere Menschen dissen, was würde Jesus tun? Wenn beim kommenden Wahlkampf Menschen ausgegrenzt, verteufelt und degradiert werden, was würde Jesus tun? Und ihr werdet merken, so banal ist es gar nicht. Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was Jesus tun würde. Und noch schwieriger ist es, es dann auch zu tun. Und deswegen wirst du, da kann ich dich sehr ernüchtern, genauso wie ich, immer wieder auf die Schnauze fallen. Immer wieder Bockmist machen. Und zwar gleich, wenn wir hier aus dem Gottesdienst gehen, das erste Mal. Was sagt Paulus dazu? Paulus sagt, solange ihr aber noch auf dieser Welt, solange ich aber noch auf dieser Welt lebe, hey Leute, entspannt euch. Ihr lebt in dieser Welt. Solange ich aber noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sein Leben für mich geopfert hat. Ich möchte unter allen Umständen am kostbaren Geschenk der Gnade Gottes festhalten. Denn wenn wir bei ihm nur Anerkennung erhalten hoffen, wenn wir alle Vorschriften des Gesetzes befolgen, dann ist Christus tatsächlich umsonst gestorben. Was ist also, wenn du es wieder verbocken wirst? Willkommen im Club. Dann ist das Erste, erinnere dich daran, dass wir einen gnädigen Gott haben. Das Zweite, sei mit dir selbst gnädig. Hey, wir leben auf dieser Welt. Das passiert. Das Zweite, oder das Dritte, sei gnädig mit den anderen. Das sind auch nur Menschen. Auch sie leben von der Gnade. Und wir als Gemeinde, wir werden alles tun, damit wir uns an dieser Gnade festklammern, dass wir diese Gnade für uns festhalten. Was ist also, wenn ich es mal wieder verbocke? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.